HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Tisch heute mit Jörg Geiger. Gastgeber ist Martin Maria Schwarz. Jörg Geiger kommt aus der Gemeinde Schlath am Rand der Schwäbischen Alb, ist gelernter Koch, studierter Betriebswirt und heute so etwas wie ein internationaler Star in der Getränkekultur, die auf der Basis von Streuobst mittlerweile den Weg in die Spitzengastronomie gefunden hat. Herzlich willkommen, Jörg Geiger.
Gerne.
Wenn man sich Filme anschaut über Sie, über Ihre Manufaktur, das sind Imagefilme, es können aber auch kleine Dokumentationen sein, so das, was man im Internet halt so findet, wie Sie da umgeben sind von Grün, von prachtvollen Wiesen, Wiesenbäumen, vitaler Natur überhaupt, da könnte einem der Gedanke kommen, Sie kommen mitten aus einer heilen Welt. Tun Sie das?
Ich glaube, wir leben im Heute und Jetzt, aber wir haben am Nordrand der Schwäbischen Alb noch rund 30.000 Hektar altes Wiesenobst, alte Sorten, alte Bäume, also Bäume, die heute 100, 150 Jahre alt sind. Und das ist die Idee von der Manufaktur, Jörg Geiger, diese Themen in Wert zu setzen. Also wir schauen nicht nur auf die alte Sorte und auf die alten Bäume voller Ehrfurcht, sondern wir versuchen immer zu überlegen, was war denn früher, warum wurde diese Sorte mal angepflanzt? Und so setzen wir sie in Wert. Also wir machen Produkte draus.
Ja, Sie haben quasi Ihr ganzes Leben diesem Wiesenobst verschrieben und sich dabei auch einen bundesweiten Ruf erworben, der über die Kultivierung und Rekultivierung alter Obstsorten hinausgeht, weil mit der Pflege dieses Phänomens Streuobstwiese auch fundamentaler Naturschutz verbunden ist. Wie kam es zu dieser Karriere, Jörg Geiger?
Also dieses Thema Wiesenobst, wie wir es nennen, entstand eigentlich aus einem Kindheitstraum. Mein Vater hatte Stuttgarter Geißhirtle-Sorten rein destilliert. Das war sehr schnell die Rarität der Brennerei.
Das ist eine Apfelsorte.
Eine alte Birnensorte. Ja. Zuckersüß, Mitte August reif. Also vom Baum gegessen bleibt eigentlich nur der Stiel übrig. Das Beste, was man sich als Birne vorstellen kann. Und in der Region Stuttgart war das eben für viele eine Kindheitserinnerung. Dadurch war das sehr schnell auch als Destillat die Rarität der Brennerei. Mhm. Auch zu einem höheren Preis schon vor 45 Jahren. Was macht der Schwabe, wenn etwas gut nachgefragt wird? Klar, er pflanzt ganz viele neue Bäume und im Obst- und Weinbau klonen wir ja seit mehreren Jahrhunderten. Ganz normal. Das heißt, man schneidet die Reiser von den Mutterbäumen und pfropft sie auf viele neue kleine Unterlagen drauf. Also ein Baum oder eine Rebe besteht ja im Grunde immer aus zwei Teilen. Einmal der Wurzel und der Sorte, die oben drauf kommt. Die Wurzel bestimmt immer, wie stark wächst der Baum. Was wollen wir heute? Wir wollen heute natürlich immer schnell in Ertrag kommen. Also nehmen wir Baumformen, die klein bleiben, die sofort vom Vegetativen ins Generative wechseln, die 2-3 Meter hoch werden. Probates Mittel und ganz normal im Tafelobstanbau. Genau das haben wir auch mit dem Stuttgarter Geißhirtle gemacht. Allerdings nach 2 Jahren zwar den ersten Ertrag, nach 10 Jahren dann aber festgestellt, es kommt nicht die gleiche Qualität im Destillat raus, wie wir es von eigentlich den Mutterbäumen kennen. Und genetisch ist es ja 1:1 der gleiche Fingerabdruck. Und das war natürlich für mich als ganz junger Mensch, zu einer Zeit, wo ich noch mit selbstgefärbten Latzhosen durch die Lande lief, war das ein Thema, wo ich mir dann schon überlegt habe, ja, was steckt denn dann, umgekehrt gesprochen, in diesen alten Sorten einerseits und vor allem in diesen alten Bäumen auf stark wachsenden Unterlagen drin. Und naja, so richtig Fahrt gewonnen hat es dann nach meiner Laufbahn als Koch, Betriebswirt. 1993 habe ich den elterlichen Gasthof übernommen und 1997 war dann eigentlich der Start für den ersten Birnenschaumwein hergestellt aus der Obstsorte Champagner
Bratbirne. Da kommen wir noch intensiv drauf zu sprechen, Jörg Geiger. Und bevor wir noch weiter in diese Vergangenheit einsteigen, in Ihre Manufaktur und überhaupt die Vorliebe für alte Apfel- und Birnensorten, da schauen wir uns noch das Phänomen Streuobstwiese oder wie Sie halt im Schwäbischen dann sagen, Wiesenobst, ja, oder Obstwiesen dann etwas genauer an. Bei uns im Hessischen, vor allem im Rhein-Main-Gebiet, entstanden diese Streuobstwiesen, ich bleibe mal bei uns, dem uns vertrauten Ausdruck, entstanden ja in einer Zeit und auf einem Boden, wo eigentlich früher Weinbau getrieben wurde und durch verschiedene Umstände, durch verschiedene Ursachen, das war einmal das Klima, dann auch die Reblaus und es gab auch Akzentverschiebungen in der Agrarwirtschaft, ging der Weinbau zurück und anstelle dessen wurden zumindest hier dann Apfelbäume gepflanzt oder Birnbäume. Ist es im Schwäbischen genau dasselbe?
Genau die gleiche Entwicklung. Also Ende des 16. Jahrhunderts hat sich ja das Klima verändert, der Weinbau ging zurück. Wir haben heute noch viele Grundstücke, die heißen Weinhalde, Weingarten, Weinsteige, wo eben schon lange kein Wein mehr steht. Und auch das Haus Württemberg hat eben erkannt, dass man aus gewissen Apfel- oder Birnensorten sehr gute, haltbare Weine mit weniger Alkohol herstellen konnte. Und das war eben mit der beginnenden Industrialisierung dann umso wichtiger, dass die Leute auch besser arbeiten konnten bei dem trotzdem Durst, den sie hatten. Und daraus ist dann eben diese Streuobstwiesenlandschaft entstanden. Also die Bäume haben den Sprung heraus von den Gärten in die Landschaft geschafft.
Genau, aber wir halten fest, dass nichts kommt von ungefähr, alles hat so seine Geschichte und auch Vorgeschichte. Die Vorgeschichte war halt einfach der Weinbau und das mit den Obst, mit den Äpfeln und Birnen, das kommt dann alles etwas später. Wenn man jetzt sich diese Obstsorten, um die es da geht, also von diesem Wiesenobst, wenn man sich die genauer anschaut, beziehungsweise in ihrem Katalog blättert, Jörg Geiger, dann liest man, pflücken und reinbeißen ist bei diesen alten Wiesenobstsorten, um die es hier geht, nicht zu empfehlen. Warum?
Ja, das sind Rehs, wie der Schwabe sagt. Also wenn Sie reinbeißen bei einer Champagnerbratbirne, merken Sie nach 3 bis 5 Sekunden, wie auf einmal, der Schwabe sagt, sich das Göschle zusammenzieht. Also das heißt, ich merke, dass ich nicht nur Geschmacksknospen auf der Zunge habe, sondern seitlich im Mundbereich Nervenzellen sitzen. Die reagieren eben auf Gerbstoffe, also sprich durch den Biss in der Birne, wenn Sauerstoff dazukommt, reagiert das Enzym Polyphenoloxidase und das löst diese Astringenz aus. Mhm. Das ist aber das Rückgrat jeder Birne. Das macht die Wertigkeit gleichzeitig aus. Und wenn wir über Gesundheitswert von Früchten reden, heute meinen wir immer, wenn eine Frucht braun wird, dann wäre das schlecht. Nein, merken Sie sich bitte, es ist immer der Wert, dieses antioxidative Potenzial, was eine Frucht hat, das wird eben durch diese Bräunungsreaktion ganz klar angezeigt. Und zum Beispiel unsere Champagnerbratbirne hat 10-mal mehr Gerbstoffe wie eine durchschnittliche Rotweintraube. Also da sieht man, welches antioxidative Potenzial da wirklich drinsteckt.
Aber wir sprechen jetzt rein über die Birnen. Bei den Äpfeln ist das anders. Also die Äpfel könnten auch mir schmecken oder uns allen schmecken, genau, wenn wir da reinbeißen.
Die Äpfel sind die, die wir aussuchen. Die Sorten haben meist sehr viel Säure. Also ein Sämlingsapfel mit 13, 14 Gramm Säure. Auch im Wein etwas eher fürs zweite Jahr.
Okay. Gut, also das ist eigentlich Obst prädestiniert für die Weiterveredelung, das heißt für die Pressung und Weitervergärung, genau, dann zu Wein oder später auch zu Schaumwein.
Wenn man sich mit alten Sorten beschäftigt, findet man viele, die eben wirklich nur für die Verarbeitung gemacht wurden, aber auch nicht um Saft herzustellen, weil vor 150 Jahren hatte man noch keinen Saft, da war das eine kurze Momentaufnahme. Das Tafelobst hat sich natürlich auch weiterentwickelt, keine Frage. Bei Verwertungsobst, da sind wir eigentlich heute dankbar, wenn wir diesen Stand von vor 150 Jahren wieder aufnehmen können.
Ja. Man hört ja sehr viel Unterschiedliches über diese traditionelle Form des Obstanbaus. So in den letzten 10 Jahren ist das auf der einen Seite sehr, sehr populär geworden. Man redet viel von Streuobstwiesen oder Wiesenobst bei Ihnen. Und das hängt auch mit einem Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren zusammen. Die Landwirte, die Obstkälterer, auch Naturschutzinitiativen. Und auf der anderen Seite höre ich dann wieder, zumindest hier aus Hessen, dass doch wieder manches im Argen liegt oder immer noch im Argen liegt. 80%, das war so eine Zahl aus den letzten Jahren, der Streuobstbäume in Hessen sind gefährdet. Man kümmere sich anscheinend darum nicht genügend. Wie sieht das denn im Schwäbischen aus? Sind Sie da vorbildlicher als
also
wir hier in Hessen?
Also eigentlich ist das ganz einfach. Man muss es schaffen, dass die Besitzer stolz drauf sind auf das, was sie haben. Und Stolz kommt natürlich nicht nur von Sonntagsreden und gut gemeinten ideellen Ansätzen, sondern das wird auch maßgeblich durch eine gute oder vorbildliche Entlohnung für die Früchte, die uns angeliefert werden, zementiert und gefestigt. Das heißt, wir bezahlen seit 1995, als ich begonnen habe, mit Landwirten zusammenzuarbeiten, also nicht nur die eigene Ernte zu verarbeiten, bezahlen wir eben herausragende Preise, nicht nur faire Preise, herausragend, sodass wir es heute geschafft haben, nicht diese Generation Ü70 nur als Anlieferer zu haben, sondern auch die Enkelgeneration. Dass auch Familien wieder Spaß haben an dem Wiesenobst, dass sie rausgehen und das Ganze als positiv erleben. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, um langfristig diese Kulturlandschaft zu erhalten. Und ehrlich, nur wenn es Sinn macht für das, was vom Baum nachher abfällt, dass man einen Preis bekommt, dann macht es auch Sinn, diese Landschaft in der Fläche zu erhalten. Ansonsten können wir uns einige museale Grundstücke sicher gönnen, Aber diese 30.000 Hektar, die wir am Nordrand der Schwäbischen Alb haben, das ist 50% der gesamten Menge, die wir in Deutschland im Grunde produzieren, steht dort als Saftgrundlage. Da muss man sich schon ein bisschen was einfallen
lassen. Ja, wir lernen daraus, oder ich leite jetzt aus dem, was Sie gerade sagen, ab. Sie haben eine hohe Zuliefererzahl, ja, also es sind viele Landwirte, ja, mehrere hundert.
700,
die Sie quasi auch vertraglich dann gebunden haben, denn Sie müssen ja Ihnen dann auch einen garantierten Preis geben, ja, oder?
Also wir hatten am Anfang immer diese Idee, Verträge zu machen. Aber eigentlich bezahlen wir einen Preis, der einfach so gut ist, dass es jedem Spaß macht, bei uns anzuliefern. Und wenn man mit alten Sorten arbeitet, haben sie natürlich auch nicht jedes Jahr einen gleichmäßigen Ertrag. Ein Baum, der 150 Jahre alt ist, der ruht sich auch mal 2 Jahre aus. Das kann sein, wenn sie eben nur gewisse Sorten annehmen und suchen, dann sehen sie diesen Anlieferer auch mal ein ganzes Jahr nicht. Nicht, weil er mit ihnen Kram ist, sondern weil er eben die Champagner-Bratbirne in diesem Jahr nicht im Ertrag hat. Ja. Und von daher, vertragliche Bindungen halte ich hier nicht für notwendig.
Aber um den fairen Preis zahlen zu können, beziehungsweise sagen Sie doch mal, geben Sie doch mal gerade eine Kennziffer, damit wir damit auch ein bisschen eine Vorstellung haben. Was kriegt ein normaler, in Anführungszeichen, Apfellieferant, der an irgendeine Kälterei liefert für ein Kilo Äpfel, was zahlen Sie?
Naja, Württemberg ist natürlich ganz weit unten. Also wir sind zwischen 5 und 15 Euro in den letzten Jahren. Herausragende Streuobstprojekte, Aufpreisinitiativen liegen dann gerade mal noch bei 20. Das ist aber die Oberkante. Wir bezahlen zwischen 16 und 70 Euro für 100 Kilo. Das ist unsere Ansage.
Das Geld muss man aber auch erstmal haben, beziehungsweise Sie mussten ja dann auch erst einmal den Markt schaffen, damit Ihre Produkte, die Sie daraus herstellen, jetzt sind wir so in den 90er Jahren, Sie haben gesagt 95, fangen Sie an, schon diese Preise zu bezahlen, um Ihre Sekkos und Weine und auch Schaumweine herzustellen aus den beschriebenen Obstsorten, da war ja der Markt dafür noch gar nicht richtig da.
Naja, 95 wurde ich natürlich ein bisschen als Spinner bezeichnet. Viele haben zu dieser Zeit gesagt, sägt die Bäume raus, die geben noch einmal warm, aber was will man damit? Meine Motivation war genau das Gegenteil eben zu beweisen, zu zeigen. Und von 97 bis 2007 habe ich also auch brav immer Geld vom Restaurant in die Manufaktur getragen, damit wir diese roten Zahlen einigermaßen ausgleichen konnten. Aber klar, das Ziel war natürlich immer, hochwertige Produkte draus zu machen und die Champagner Bratbirne als erstes Flaggschiff unter schwerem Beschuss vom Jahr 2000 bis 2005.
Darauf kommen wir gleich.
Hat natürlich auch ihren Preis. Also wir machen ja eine traditionelle Flaschengärung und wenn man so in der Historie zurückblickt, war diese Sorte auch immer die Weinbirne allerersten Ranges. Also von daher nehmen wir, denke ich, auch einen Preis beim Kunden letzten Endes. Aber wichtig ist eben, dass wir etwas bewegen können damit.
Sie können ja jetzt schon auf eine gewisse Geschichte zurückschauen, über 20 Jahre. Durch Ihre Maßnahmen, also Sie sind ja da nicht allein, haben ja auch andere, wollen wir nicht vergessen, es gibt ja auch andere Produzenten, die da auch am selben Strang gezogen haben. Aber dadurch ist es ja auch gelungen, die Kulturlandschaft der Streuobstwiesen zu erhalten. Was wäre denn geworden, wenn das damals nicht stattgefunden hätte? Wären das heute völlig verwilderte Haine oder was wäre das?
Also man sieht natürlich schon in Regionen, die von uns jetzt weiter weg sind, wo dieser Impuls noch nicht angekommen ist, dass die Bäume natürlich immer deutlich schlechterer Zustand sind, dass sich keiner mehr dafür interessiert, dass letzten Endes eine Sukzession stattfindet. Also sprich, diese Wiesen werden vergessen, werden aufgelassen. Und irgendwann wird aus dieser halboffenen Landschaft es überwuchert und zuerst die Dornen und irgendwann wachsen dann eben Waldbäume da draußen. Also sie haben dann keine halboffene Landschaft mehr. Das kann man in manchen Teilen von Baden-Württemberg durchaus auch noch sehen.
Also das gibt es auch, dieses Phänomen, dass es halt auch ein paar brachliegende Landschaften gibt, die nicht gepflegt werden.
Deswegen freuen wir uns über jeden Nachahmer.
Ja. Machen wir den ersten Musiktitel. Da haben Sie sich, Jörg Geiger, Mad World in der Interpretation von Gary Jules gewünscht. Was hat das Lied für eine Bedeutung bei Ihnen im Leben?
Naja, das spielt die Tochter, wenn der Papa morgens um 5 dann schon mal los muss, um das Arbeitspensum so abzuarbeiten.
Daily races going nowhere. they're filling up their glasses. No expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow.
Sie hören weiter den HR2 Doppelkopf heute mit dem Obstveredler, Obst- und Obstschaumweinhersteller Jörg Geiger von der Manufaktur Geiger in Schlath am Rande der Schwäbischen Alb. Kommen wir jetzt endlich, Jörg Geiger, intensiver auf die Champagner-Bratbirne zu sprechen. Die haben Sie auch schon ins Spiel gebracht. Klar, das hatte für Ihr Unternehmen eine ganz entscheidende Bedeutung. Es ist eine richtige Wegmarke. Aber schauen wir uns doch die Frucht erstmal rein optisch an. Beschreiben Sie mal, wie erkennt man eine Champagner-Bratbirne? Was sind Ihre Charaktereigenschaften und Ihre optischen Eigenschaften?
Also, sie wurde 1797 von Pfarrer Christ hier in Kronberg beschrieben. Sie sei so streng und rau, dass sie kein Vieh genießen mag. Das ist diese innere Wertigkeit, also dieses Adstringente. Äußerlich eher fast an einen Apfel erinnernd, grün, mit leichten grauen Lentizellen im Grunde bepunktet.
Also ist keine Schönheit.
Nein, und gar nicht so birnentypisch. Heute denken wir ja immer, eine Birne wäre länglich, aber eigentlich die meisten Most- und Weinbirnen sind rund, kugelig, leicht abgeplattet unter an der Blume mit einem ganz kurzen Stiel. Also eine Art wilder Holzbirnen, so wird sie von alters her beschrieben.
Und von alters her, beziehungsweise aus alten Büchern, weiß man, dass diese Birne schon um 1760 herum für die Herstellung eines Schaumweins genutzt wurde. Kommt sie auch deshalb zu ihrem Namen? Warum nannte man sie Champagner-Bratbirne?
Ja, weil immer Schaumwein draus hergestellt wurde. Also diese Birne, auch der Wein draus, eignet sich nicht, um direkt getrunken zu werden. Da ist der Gerbstoffgehalt einfach zu hoch. Aber diese Kombination von Säure und Gerbstoff, die wir hier natürlich vorfinden, ist ideal, um einen Schaumwein, um eine traditionelle Flaschengärung zu machen. Also auch die Hefe tut sich durch diesen hohen Gehalt an Gerbstoffen zuerst mal schwer, vergärt deutlich langsamer. Dadurch habe ich mehr Kohlensäure im Wein. Und wenn ich eine traditionelle Flaschengärung mache, habe ich einen ganz kurzen Hefepropf. Das heißt, ich kann nachher gut diesen Hefepropf abschießen. Ich habe eine feine Perlage, dadurch, dass die Gärung langsamer läuft. Und ich habe natürlich immer die Frucht im Vordergrund, weil viel Hefe, eine schnelle Vergärung heißt auch immer, dass die Hefe die Frucht zum Teil überlagert. Und eben durch diese hohen Gerbstoffgehalte ist die Aktivität der Hefe reduziert. Gleichzeitig sind auch andere Mikroorganismen in ihrer Tätigkeit komplett unterdrückt. Und dadurch habe ich immer dieses tolle, geradlinige Fruchtprofil der Champagner-Bratbirne in der Nase. Aber Champagner-Bratbirne ist natürlich nicht Liebe auf den ersten Blick.
Ja eben, das wollte ich jetzt gerade fragen. Ich meine, Sie mussten das ja auch erstmal wieder herausfinden. Was hatten da der Opa oder die Altvorderen daraus gemacht?
Ja.
Wo haben Sie denn das gefunden?
Wenn man sich mit alten Sorten beschäftigt, muss man natürlich immer in der Verarbeitung in Büchern des 18., 19. Jahrhunderts nachlesen. Am Anfang hat man mir gesagt, lass mal die Birne stehen, bis man der Spur zur Mosterei nachlaufen kann. Was das heißt, können wir uns vorstellen, also viel Essigsäure, sehr gewöhnungsbedürftig. Alte Bücher beschreiben, und hier der Pomologe Lukas in Württemberg zuvorderst, 30 Jahre, 40 Bücher, also richtig fleißiger Mensch gewesen. Und er beschreibt in einem seiner Bücher, wie man eben früher Erdlöcher ausgehoben hätte. In diese Erdlöcher hätte man die Birnen hineingefüllt, mit Reisig und Laub abgedeckt und dann hätten die Birnen zu schwitzen begonnen.
Also nach der Ernte direkt, also noch bei warmen Temperaturen,
genau.
Hat man das direkt
und
abgedeckt.
Okay. Muss man ein bisschen drüber nachdenken. Wir können heute jetzt nicht lauter Erdlöcher rund um Schlath ausgraben, aber man kann das mit geschlossenen Behältern genauso machen. Also die Birnen, wenn die zu uns kommen, reifen zuerst mal in diesen Behältern vor, dann wird nochmal gewaschen, dann wird sortiert in drei Reifegruppen, grün, gelb, vollreif. Vollreif heißt, okay, die sind wirklich schon so weit, dass man sie direkt verarbeiten kann. Die gelbe Birne braucht 3 bis 5 Tage und die grüne braucht 2 bis 3 Wochen der Nachreife. Was passiert in diesem Behälter? Sauerstoff wird veratmet, CO2 wird abgegeben. Bei jeder enzymatischen Reifung wird Ethylen frei und Ethylen ist der Botenstoff für die Enzyme, die letzten Endes diese Reifung auslösen. Und umso höher eben der Ethylengehalt in dieser Box ansteigt, weil Ethylen ist schwerer wie Luft oder in dem Erdloch, umso stärker sind die Enzyme aktiviert, umso schneller läuft diese Reifung, umso gleichmäßiger läuft diese Reifung. Und dann bekomme ich eben aus einer grünen Birne eine gelbe Birne, eine weiche Birne, eine duftende Birne. Ja, und diese Gerbstoffe sind zum Teil wie weggezaubert. Nein, sie sind in der Reifenform, in der Struktur, wie sie nachher im Getränk drinbleiben können, wie sie letzten Endes dann auch Stabilität und Rückgrat geben.
Okay, das war jetzt eine perfekte analytische Beschreibung der Prozesse auf dem Weg dann zu diesem Birnenschaumwein. Ja, und mit dem ja, werden Sie zwischen 2000 und 2005 in der Szene und auch weit darüber hinaus bekannt durch ein Gerichtsverfahren. Ein Gerichtsverfahren, das der mächtige Champagnerverband, der CWC in Reims, gegen Sie anstrengte. Und zwar hängt das damit zusammen, dass Sie auf dem Etikett auf der Vorderseite das Wort Champagner, Bratbirne draufgesetzt hatten. So, und das ärgerte die Champagnerindustrie in Reims. Wie ging das los? Bekamen Sie da einen Anruf aus Reims und die sagten dann, Herr Geiger, so geht das nicht? Oder war das ein Brief? Wie begann das Ganze?
Ja, also das CVC hat natürlich in allen Ländern Büros auch beauftragt, die letzten Endes die Markenrechte und die geschützte Herkunftsbezeichnung wahrnehmen. Und da kam dann schon gleich ein anwaltliches Schreiben mit Unterlassungserklärung, was man hätte unterschreiben sollen, mit einer kleinen Gebühr natürlich. Das haben wir natürlich nicht gemacht, weil wir schon wissen, dass eben Champagner-Bratbirne immer zur Schaumweinherstellung verwendet wurde. Also das ist ja nichts, was wir erfunden haben, sondern das kann man lückenlos nachweisen in den letzten 250 Jahren. Und deshalb bin ich im Grunde in dieses Risiko hineingegangen. Es ging ja dann über die verschiedenen Stufen bis zum Bundesgerichtshof, letztendlich 2005, der dann letztinstanzlich geurteilt hat, Birnenschaumwein hergestellt aus der Obstsorte Champagnerbratbirne ist zulässig. Man darf es nur nicht plakativ herausstellen. Weitere zwei Jahre später haben wir dann einen gerichtlich bestätigten Vergleich geschlossen. Zur Rettung der Grand Nation schreiben wir Champagner-Bratbirne heute nicht mehr vorne aufs Frontetikett, sondern hinten drauf. Wichtig ist, dass man die Bratbirne unterscheiden kann. Es gibt nämlich auch die blaue, die Welsche, die Metzer, die Feiner, die Präforster Bratbirne, allesamt eben nicht so geeignet, um eine traditionelle Flaschengärung damit zu machen.
Jörg Geiger, Sie sagen das gerade so ironisch zur Rettung der Grand Nation, aber ich meine, im Endeffekt ging es ja hier wirklich um eine ganz wichtige Markenschutzfrage. Und die Franzosen sind ja mit den Italienern auch die Vorreiter dieser ganz streng genommenen Herkunftsbezeichnungen, aufgrund derer sie auch überhaupt die Qualität ihrer vielen köstlichen landwirtschaftlichen Produkte überhaupt erst stellen konnten und etablieren konnten. Ich kann das schon verstehen, absolut, dass da halt gegen dieses Produkt beziehungsweise gegen die Etikettierung dieses Produktes von Ihnen jetzt, also gegen den kleinen Obstweinerzeuger aus dem Schwäbischen, da das große Geschütz aufgefahren wurde. Ich kann das schon nachvollziehen.
Ja, das kann ich natürlich auch nachvollziehen. Also diese bösen Trittbrettfahrer, da muss man schon aufpassen, dass man ein Spundloch nicht aufmacht und das Fass ausläuft. Nein, natürlich habe ich Verständnis dafür und wir haben heute, denke ich, auch ein gutes Verhältnis. Wichtig war damals für mich eigentlich, dass ich ja von einem Nebenbetrieb diesen Sprung zu einer sehr ernsthaften Unternehmung geschafft habe. Ich wollte nämlich nicht als Trittbrettfahrer dastehen, der eine mittelmäßige Qualität zu einem hohen Preis mit einem guten Namen verkauft. Mir war immer wichtig, dass wir ein eigenständiges Produkt sind. Und ich will nicht, dass jemand, der einen Champagner kauft, der soll einen Champagner kaufen. Bitte keine Champagner-Bratbirne. Eine Champagner-Bratbirne ist ein eigenständiges, ein anderes Produkt. Es hat eben die gleiche Herstellung. Aber es hat auch eine eigenständige Tradition und da muss man eben Gerbstoffe lieben und suchen. Das Liebe auf den zweiten Blick, da muss ich also ein bisschen diesen Zugang zu bekommen. Wichtig war, klar, am Ende sich in das Thema Qualität hineinzudenken und wirklich dann auch versuchen, jedes Jahr besser zu werden. Ich glaube, das war das ganz Entscheidende aus diesem Thema. Von daher muss man heute wirklich dankbar sein.
Ja, in der Tat, also es war ja auch ganz unfreiwillig dann die beste Marketingmaßnahme für ihren Betrieb. Sie wurden wirklich bekannt. Das war ein Thema, das war auf einmal dann in den Zeitungen zu finden und auf einmal kannte man, auch wenn man sich nur mittelbar damit beschäftigte, Jörg Geiger von der Schwäbischen Alb. Ja, das hat ja ihren Betrieb genutzt. Hat das auch dem Getränk, also dem Schaumwein aus der Champagner-Bratbirne selber geholfen und noch einmal die Verkaufszahlen gesteigert eigentlich?
Also sicher für einen Erstkauf ist das oft eine Motivation gewesen, klar. Aber wie gesagt, es ist eine Spezialität. Das erste Presidio-Produkt von Slow Food in Deutschland, die Champagner-Bratbirne. Aber rückwirkend betrachtet, wir leben ja am Nordrand der Schwäbischen Alb, also 300, 400 Höhenmeter liegen zwischen dem Dörflein Schlat und den Bergen oben und der Hausberg heißt Fuchseck und wenn man auf diesem Fuchseck oben steht, sage ich immer, dann kennt man den Weg, der hier auf den Berg heraufführt. Wenn man den Weg hochläuft, weiß man nicht so genau, was auf einen zukommt. Von daher, im Nachhinein kann man immer sagen, ja, es hat geholfen, aber seien Sie versichert, da waren viele schlaflose Nächte drin.
Und das
wir haben, glaube ich, 10-mal das Etikett gewechselt. Also immer so viel Spaß, wie ich heute dabei habe, war das nicht unbedingt.
Nein, nein, dass Sie da geschwitzt haben 5 Jahre lang, das ist schon klar. Das will man ja auch nicht sich dann mit Anwälten da rumschlagen. Wer hat da schon richtig Vergnügen dran, klar. Aber eine gute Geschichte ist es trotzdem.
Ist eine gute Geschichte und es hat natürlich mich so weit gebracht, dass wir heute überlegen, dieses Thema Wiesenobst auch ein Stück weiterzubringen, genau diesen Weg der geschützten Ursprungsbezeichnung zu gehen, dass man eben auch überlegt, wie können wir diese Art des Anbaus transportieren für den Verbraucher in ganz wenigen Worten. Und ich glaube, wenn ich heute Wiesenobst sage, dann kann ich mir das Gegenteil Plantagenobst nämlich relativ schnell auch vorstellen. Und dann kann jeder entscheiden, was möchte ich am Ende haben.
Apropos voranbringen. Sie haben ja dann nicht nur mit dieser legendären Birne angefangen zu tüffeln, das wird ja auch mit den alten Apfelsorten getan und natürlich auch bei ihrer Veredelung oder vor allem bei ihrer Veredelung zu Wein in all seinen Varianten. Es wurde lange Zeit auch von den Apfelwinzern, auch von renommierten Apfelwinzern behauptet, ja, gegenüber den Traubenwinzern, da haben wir halt einen Nachteil, wir haben bei dem Apfel halt nicht so viel Zucker wie bei einer Traube, um so hochwertige Sachen wie einen Traubenwein herzustellen. In den letzten Jahren höre ich da wieder was anderes. Da gibt es eine neue Generation und die sagt, Moment mal, Sie haben ja den Apfel noch gar nicht richtig erforscht, was da alles noch für Möglichkeiten drin liegen. Und das kann man so gar nicht mehr sagen, dass wenn ich eines Tages auch auf dieses Niveau komme, manche haben es auch schon erreicht, dann wirklich kann man wirklich sagen, also von der ganzen Komplexität her, kann dann ein exzellenter Apfelwein auch mit einem exzellenten Traubenwein mithalten. Wie sehen Sie das? Was ist der Stand der Dinge in der Erforschung der Möglichkeiten von diesem alten Wiesenobst?
Also wir versuchen ja immer wieder zu zeigen, dass die Grenzen im Denken, die wir uns heute gesteckt haben, dass wir immer wieder drüber hinausgehen können eigentlich. Sei das jetzt mit diesem Thema alkoholfrei, was wir in Form unserer Priseccos völlig neu erdacht haben. Das ist ja etwas, was es jetzt in der Tradition eben nicht gab. Aber wir können eben mit alten Apfelsorten, die Säure bringen und alten Mostbirnen, die Gerbstoffe haben, auch alkoholfreie Produkte ganz natürlich ohne Säuerungsmittel, ohne Zugabe von Zucker aufbauen. Da haben wir 35 verschiedene und ich denke, so 50% aller Sternehäuser in Deutschland im gastronomischen Bereich setzen Produkte von uns ein. Und das hat wohl seinen Grund. Das andere, ich denke, wenn es möglich ist, mit weniger Alkohol ausdrucksstarke Produkte herzustellen im vergorenen Bereich, dann ist das doch super spannend für die heutige Zeit.
Was ist denn eigentlich, versuchen wir mal den Konkurrenzkampf, also klassischer Traubenwein gegen Apfelwein, so beide Volumenprozent von 12 bis 14 oder sowas. Was würden Sie sagen, was ist der prädestinierte Apfel, um da mitspielen zu können? Naja. Sind nicht alle Äpfel gleich gut bei dem Pfeffergern,
also,
oder?
Wir lieben natürlich eher diese ausdrucksstarken Dinge. Nette Produkte finden Sie bei mir eher weniger. Also ich möchte auch mal provokante Dinge haben. Und das heißt so, der Bittenfelder Sämling ist bei uns eine Sorte, die extrem viel Säure bringt. Der rheinische Bohnenapfel ist eine Sorte, die den Duft erst eben wieder durch diese Reifung im Dezember entwickelt. Dann haben wir natürlich Sorten wie die Luike, die Gewürzluike, der Berlepsch. Das sind so unsere Sorten, wo wir Apfelweine draus machen. Vielleicht auch noch die Goldparmene zum Teil, wobei die mir eigentlich schon wieder zu wenig Säure hat.
Darauf kommen wir auch noch zu sprechen, die Produktvielfalt in Ihrem Haus. Das machen wir aber nach dem zweiten Musiktitel. Da haben Sie sich jetzt was Klassisches gewünscht und was klassisch-klassisches. Und zwar den Frühling von Vivaldi. Also ein bisschen Klassik hören Sie auch.
Ja, natürlich. Zur Entspannung gehört es dazu. Entweder Entspannung draußen im Wiesenobst, also die Vögel hören, die Natur auf sich wirken lassen, oder in Vivaldi, der Frühling, ist das, glaube ich, auch gut zusammengefasst. Musik.
Jörg Geiger ist weiter mein Gast in HR2 Kultur im Doppelkopf. Martin Maria Schwarz, der Gastgeber heute. Jörg Geiger, Sie verarbeiten ja nicht nur Obst, sondern Sie mischen in die Cuvées jetzt auch oder seit ein paar Jahren Gemüse, Blüten, Blätter, Eichenlaub, Douglasienspitzen, sowas taucht jetzt schon auf in der Beschreibung bei manchen Prisekkos. Das sind diese mit Kohlensäure versetzten Säfte, in denen anscheinend dann also auch noch diese Essenzen reinkommen. Oder wie verarbeiten Sie jetzt nun Eichenlaub oder Douglasienspitzen? Wie in welcher Form kommt das jetzt nun in die in die Bottiche?
Ja, man muss sehen, 2003 hatten wir den ersten alkoholfreien am Start. Das war eine ganz einfache Mischung aus 7 verschiedenen Früchten. Klar, alte Apfelsorten mit der Säure, die Mostbirne mit den Gerbstoffen, Johannisbeere, Sauerkirsche, Quitte, Holunder. Eigentlich nichts Spektakuläres. Wenn man weiß, dass ich eben mal Koch gelernt habe, dann liegt eben die Vermutung nahe, dass der Koch irgendwann mal versucht, das Thema besser auszuarbeiten. Und in der Küche sind wir ja schon gewohnt, jetzt nicht immer nur die Natur so zu akzeptieren, wie sie uns da eben offenbart wird, sondern da greifen wir eben zu Gewürzen. Und genau diese Gewürze kommen natürlich auch in den etwas größeren Töpfen in der Manufaktur heute zum Einsatz. Bei Gewürzen blieb es dann natürlich nicht. Der zweite alkoholfreie war dann ein Thema aus der Gastronomie an uns herangetragen. Da hat man dann den Wunsch gehabt, dass es eben etwas Weißes ist. Mhm. Ja, und was machen wir weiß? Da wird es natürlich dünne, also die Traube, die Quitte, klar, kann man mit kombinieren. Dann kam der Holunder natürlich mit der Holunderblüte und dann eine Begegnung mit dem Kräuterpapst Dieter Geismayer aus Illertissen. Und er hat mir seinen Kräutergarten eben geschnitten zur Verfügung gestellt als gelernter Drogist, auch jemand, der natürlich nicht nur Kräuter kultiviert und anbaut, sondern auch um die Wirkung derer weiß. Und daraus ist dann unser Weißduftiger entstanden 2005 mit Zitronenverwehen, Eberraute, Bergbohnenkraut, Ananas, Minze, Ananas, Salbei bis hin zu Rosmarin. Ketzerisch gesagt der Edelalmduktler. Aber klar, diese Entwicklung ging dann weiter und über dieses Thema Kräuter, Blüten, Gewürze, heute auch Wurzeln, Rinden, die wir einsetzen. Also rund 200 Gewürze im Keller in trockener Form, rund 70 Kräuter, die wir das Jahr über sammeln. Begonnen von der Schlehenblüte im Frühjahr, dem Löwenzahn, den wir von den Wiesen pflücken, Waldmeister, über natürlich viele Kräuter, die auch angebaut werden, bis hin eben zu vielen Blüten, rund 20 Blüten, die wir dann vakuumieren und einführen und in den einzelnen Rezepturen nutzen.
Okay, aber ich muss mir das trotzdem vorstellen können, werden dann diese Blüten, ob sie nun getrocknet oder frisch sind, dann reingestreut in den Most?
Nein, also dieses Thema Kräutergewürze ist immer ein Thema für das Alkoholfreie. Also beim Wein, außer unsere Apfelwein-Cocktails, da sind wir wirklich nur die Frucht und sonst nichts und die Hefe. In dem Bereich alkoholfrei ist es dann ebenso, dass man hergeht und zum Beispiel das Eichenlaub schneidet von den Bäumen mit den Zweigen dran. Man dämpft es. Durch das Dämpfen vom Laub bekommt man diesen Duft von welkendem Laub und dann wird es gehackt. Also in einer Hammermühle zum Beispiel, sehr fein gemahlen, Douglasienspitzen oder auch das Eichenlaub. Oder in einem Kutter, der also sehr scharfe Messer hat und eben schneidet, ohne dass die Holunderblüte letzten Endes warm wird. So wird es zerkleinert und dann ziehen wir das in dem Ansatz, in dem Saft im Grunde aus. Oder wenn wir Cuvées machen, die wir nur einmal im Jahr herstellen, gibt man es auch gerne mit in die Presse schon hinein und gibt es beim Abpressen so mit zu.
Verstehe.
Also die Blüte geworden, wird nicht mehr in der Flasche schwimmen, sondern im Grunde nur der Duft von dieser Holunderblüte, den finden Sie wieder.
Gut, ich glaube, jetzt ist es klar geworden. Sie haben es ja gerade gesagt, dass Sie heute dank dieser Produkte in der Spitzengastronomie gelandet sind. Ich habe es auch am Anfang gleich schon erwähnt. Jörg Geiger trifft man tatsächlich in Spitzenrestaurants, in sehr vielen Sternenrestaurants an. Es hängt ja auch damit zusammen, da sind sie ja auch nicht allein gewesen, machen ja auch andere, die auch schon komponiert haben. Wie schaffe ich es, auch vielleicht durch eine Cuvée von verschiedenen Säften, einen Wein im besten Sinne nachzubauen? Also in Sachen von Komplexität der Aromen, der Vielschichtigkeit, vielleicht auch Textur und dem Zusammenspiel von Säure und Süße. Ich bin davon völlig überzeugt, dass das heute geht, dass es wirklich jetzt Produkte gibt, alkoholfreie Produkte, bei denen man dann keinen Wein mehr braucht, mal den Alkohol weggelassen, aber als Geschmackserlebnis, das eine Geschmackskurve hat, ja, das mich trägt, wo der Anfangsgeschmack nicht gleich der Endgeschmack ist, nicht eindimensional. Das ist ja eine fantastische Entwicklung der letzten Jahre. Ja. Und der Sommelier ist natürlich auch jetzt wichtig in diesem Spiel, denn ich glaube ja immer noch, dass es in den Restaurants die Ausnahme bleibt, selbst wenn man sie kennt und selbst wenn ihre Produkte gelistet sind, so muss man sie trotzdem immer doch noch an den Mann bringen, oder?
Ja, also vorausgeschickt, ich liebe Wein, aber es gibt eben Momente, wo ich auf Alkohol verzichten will. In den Momenten möchte ich aber nicht auf Genuss verzichten. Das ist eigentlich der Ausgangspunkt. Und wenn ich jetzt eben mir einen Wein vorstelle, dann muss ich mir vorstellen, diese große Weinrichtung, welche Themen zeichnen diesen Wein oder diese Stilrichtung aus? Und dann kann ich es natürlich versuchen, ihn mit Inspirationen ähnlich zu belegen. Wir machen eine rote Johannisbeere, Aronia.
Was ist das, Aronia?
Aronia ist eine Beere, die zu den Superfoods gehört. Mhm. Für uns kommt in unserem Fall aus dem biologischen Anbau. Also 98,4% allem, was wir in die Flasche stecken, haben wir auch als rohe Frucht bei uns. Das sind wir vielleicht auch einzigartig, aber wir sind halt ein bisschen qualitätsverrückt vielleicht. Kombinieren wir mit Kaffee, kombinieren wir mit Kakaobruch. Natürlich spielen verschiedene Hölzer hier ein Thema und so bekommen wir das dann hin, dass wir ein Produkt bekommen, wo du genau diese Themen natürlich auch wieder rausriechst und diese Idee eben eines Weinstils auch nachempfinden kannst. Und klar, in der Gastronomie wird es immer so sein, das Bindeglied ist der Sommelier. Der Sommelier muss letzten Endes ja diese Themen aus der Küche, diese Komponenten sich vorstellen können und muss letzten Endes abgespeichert haben, welche Grundstruktur hat diese Inspiration von uns, was sind da diese Dinge, wie ist die Säure, wird sich das zusammenfügen, vielleicht auch noch Hinweise wieder zurückgeben in die Küche. Oft sind es Kleinigkeiten, damit es dann funktioniert. Mhm. Was halt schwierig ist, ist klar, ein reiner Saft wird immer sättigend sein, zumal wenn er naturtrüb ist. Da sind sie wahrscheinlich nach dem zweiten Glas dann, so gut er sein mag, pappsatt. Unsere Dinge sind immer klar, sind blank, sind oft mousserend und wenn still, dann eben doch wirklich zu dieser Thematik Speise entwickelt worden.
Und dann gibt es ein kleines Glas auch.
Ein kleines Glas, das Wasser, denke ich, funktioniert ja nebenher trotzdem noch und viele Dinge, ich sag mal, einen Tee aufzugießen, das kann man sicher im Restaurant à la Minute machen. Das ist auch wieder ein schönes Element, immer mehrgängig im Menü. Aber wenn ich mir meine Rezepturen anschaue, dann sind es halt zwischen 20 und 50 Komponenten, oft wirklich auch nur in kleinen Nuancen mit drin. Ich glaube, das kann man im kleinen à la Minute eben gar nicht machen.
Ja, geil. Wie geht's weiter mit dem Wiesenobst respektive Streuobst? Sie haben es vorhin schon mal gesagt, Sie sind dabei, gerade auch eine Herkunftsbezeichnung anzumelden bzw. durchzusetzen. Das muss ja dann, glaube ich, heute bei der EU geschehen, wenn man sowas machen will.
Ja, also über das Deutsche Patent- und Markenamt geht das Ganze. Die Kollektivmarke ist durch. Schwäbisches Wiesenobst. Der Verein heißt Wiesenobst e.V., also könnte auch ein hessisches Wiesenobst langfristig entstehen mit dem gleichen Konstrukt. Wichtig ist, dass es transparent ist und dass es nachvollziehbar ist. Streuobst ist nicht nachvollziehbar. Streuobst sieht jeder ein bisschen anders, je nachdem, aus welcher Ecke das er kommt. Und nicht nur, dass wir mit diesem Bild Wiesenobst und Plantagenobst spielen, im Grunde sind ja auch harte Fakten hinterlegt, die kann ich nachlesen. Klar, maximal 150 Bäume bei Beständen, die über 20 Jahre alt sind, also stark wachsende Unterlagen, das ist die Hauptforderung. Und dann muss jeder Bewirtschafter eben etwas mehr für die Natur tun und sich in seinen Bewirtschaftungskonzepte zu bekennen. Sei das für den Vogelschutz, die Baumpflege, dass er Bio macht. Also da gibt es verschiedene Elemente. Jeder kann sich im Grunde Dinge herauspicken, die für ihn passen. Also wir wollen nicht mit brachialer Gewalt jetzt eine Maske über alle Menschen stülpen. Ich glaube, das passt nicht auf die einzelbetrieblichen Situationen. Wichtig ist, dass jeder einen Teil dazu beiträgt und dass wir gemeinsam diesen Weg gehen, dass wir gemeinsam eben schaffen, den Unterschied klar zu machen, damit der Verbraucher sich wirklich entscheiden kann, was er am Ende unterstützt und was er haben will. Wir haben 10 Millionen Liter Streuobst in der Erfassung. Wir haben 40 Millionen Liter im Verkauf. Da muss man drüber nachdenken.
Aha.
Deshalb denke ich, Wiesenhopfen ist ein wichtiges Thema. Aha. Also da muss man eben, klar, der Erzeuger muss in den Verein hinein, der Verarbeiter muss in den Verein hinein, er ist Lizenznehmer letzten Endes und er wird kontrolliert. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ohne Kontrolle, nur mit gutem Zureden wird es am Ende mit Sicherheit nicht funktionieren.
Ich glaube, diese Gegenüberstellung dieser beiden Zahlen macht klar, wie notwendig das ist. Und wie sieht es aus mit alten Apfel- oder Birnsorten? Es wird ja viel geforscht und gefahndet. Da sind ja richtige Spürnasen unterwegs, Land auf, Land ab. Es gibt immer noch viel zu entdecken, oder?
Klar gibt es viel zu entdecken. Wir versuchen immer unserer Tradition, also diesen Sorten, die eben sich regional entwickelt haben, gerecht zu werden. Ich denke, das ist regionale Identität. Das haben wir leider heute im Weinbau nicht mehr. Also man spricht wieder ein bisschen über alte Sorten, über autochthone Sorten, aber das ist eher eine Randerscheinung, eher ein Beiwerk, glaube ich, im Weinbau. Im Wesentlichen sind es einige wenige Sorten, die das heute dominieren. Und klar, im Obstanbau, im Tafelobst ja genauso. Wenn wir in den Supermarkt hineingehen, bei der frischen Frucht, werden Sie maximal 10 Birnensorten finden, dann ist aber schon richtig viel. Wir haben alleine 500 verschiedene Most- und Weinbirnen bei uns in der Region. Also eine unheimliche genetische Vielfalt, die macht Spaß. Wie gesagt, man muss immer gucken, warum wurde eine Sorte vor 100, vor 150 Jahren mal eingepflanzt. Und da gibt es noch viel zu entdecken. Ich muss immer meinen Mitarbeitern so ein bisschen versprechen, dass ich nicht so viel jedes Jahr mache. Meine Kinder müssen auch noch was entwickeln. Also die haben mir gesagt, Papa, mach doch nicht immer so viel. Was sollen wir später noch machen? Wobei ich denke, die Tochter ist da, finde ich, genug, auch neue Dinge weiterzubringen.
Ja, Geiger, vielen, vielen Dank. Wir haben noch einen dritten Musiktitel. Diesmal die Gruppe Queen mit Don't Stop Me Now. Hatten Sie auch mal dieses Gefühl, als Sie vor knapp 25 Jahren den elterlichen Hof dann übernahmen? Haltet mich bloß nicht auf, jetzt komme ich.
Naja, als ich 1993 den Landgasthof übernommen habe, hat auch jeder gesagt, Landgasthöfe haben keine Zukunft. Ich glaube, wir haben da gezeigt, dass das sehr wohl leben kann. Wir haben heute 6 Räume, 16 Mitarbeiter beschäftigen wir in dem Bereich, 27 in der Manufaktur. Und ein bisschen verrückt muss man immer sein. Man muss immer seine Jugend bewahren. Und von daher, don't stop me now.
Herzlichen Dank, Jörg Geiger am Mikrofon vom Doppelkopf. In HR2 Kultur verabschiedet sich Martin Maria Schwarz. Tschüss.
Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop. Having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping.